Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Um den Helden, in dem es in diesem Beitrag geht, den gab es wirklich.
Wir waren nur zu fünft. Wir sprachen von der braunen Pest und waren der Überzeugung, der Krieg muss endlich sein Ende finden. Das geht nur, wenn Hitler verschwindet.
Nieder mit Hitler oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte, erzählt die Geschichte einer mutigen Widerstandsgruppe.
Die Graphic Novel hat ja so ein bisschen einen sperrigen Titel, Nieder mit Hitler oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte. Und es geht also viel mehr um den Karl als um den Hitler, weil über Hitler wissen wir ja alles, da ist ja eigentlich alles erzählt.
Das ist Jochen Voigt. Er ist Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt.
Uns hat dieser griffige Titel nur deswegen interessiert, weil Karl und seine Freunde den auf Wände von Schutzhütten hier im Steigerwald bei Erfurt geschrieben haben. Das war also eine Graffiti-Aktion im Jahr 1943.
Außerdem ist Jochen Voigt Autor der Geschichte von Karl und seinen Freunden.
Karl hat vier Freunde, mit denen die alle in seiner Klasse auch sind. Die gehen in die Handelsschule hier in Erfurt und die haben im Jahr 43 sind die ziemlich frustriert, die sind alle in der Hitlerjugend und haben aber eigentlich keine Lust mehr auf dieses System. Auslöser ist, dass der Bruder von Karls bestem Freund in Stalingrad gefallen ist, der ältere Bruder, und Karls Freund Jochen hat seinen Bruder heiß geliebt, und als diese Nachricht kommt, dass er vermisst und dass er dann eben gefallen ist, da fangen die an, radikal umzudenken, hören Feindsender, wie das damals hieß, also Radio Moskau, aber auch Radio Beromünster, alles heimlich, alles nachts unter der Decke.
Jeder Tag des Krieges kostet Tausenden an der Front und in der Heimat das Leben. Das Interesse jedes Einzelnen und das Leben unseres Volkes und unserer Heimat erfordert den Kampf gegen den Hitlerkrieg. Ich kann euch nur einen guten Rat geben. Stellt die Kampfhandlungen ein und geht über auf die Seite des Nationalkomitees Freies Deutschland.
Verschiedene ausländische Sender, auch BBC, und dass der Krieg eigentlich längst in die andere Richtung geht, dass Deutschland eigentlich gerade dabei ist, diesen Krieg zu verlieren, dass immer mehr Menschen sterben, sinnlos sterben. Und da fassen die eben den Plan, Flugblätter herzustellen, schreiben die Texte mit, die von Radio Moskau durchgegeben werden, und wollen die Deutschen wachrütteln und wollen Hitler stürzen. Also muss man sich vorstellen, 15-Jährige, die Hitler stürzen wollen. Was für ein Irrsinn, aber was für eine mutige Idee.
Wie haben Sie Karl Metzner kennengelernt? Wie kamen Sie auf die Geschichte?
Na, der Karl Metzner kam eigentlich von Anfang an in die Gedenkstätte. 2012 haben mein Team und ich angefangen, die Gedenkstätte zu entwickeln. Und wir haben den Karl Metzner als Gast immer erlebt. Und mir wurde auch erzählt, das sei ein Pfarrer aus der DDR, ein ehemaliger, der ganz aktiv im Widerstand gegen die SED-Diktatur gewesen sei. Ein Akteur der friedlichen Revolution, unabhängige Friedensbewegung, Schwerter zu Pflugscharen. Und der sprach mich eines Tages an, ob er sein Klassentreffen bei uns in der Gedenkstätte machen könne. Und da habe ich gesagt, na klar, gerne. Und ob ich eine Führung machen würde für seine ehemaligen Klassenkameraden. Die waren natürlich alle nicht mehr ganz jung, logisch, ne? Und waren auch nicht mehr so viele. Da kamen vielleicht 7, 8 ehemalige Klassenkameraden zusammen mit Ehefrauen. Und ich habe die gerne durch die Gedenkstätte geführt. Und dann nahm mich aber einer auf die Seite und meinte so, Herr Voigt, Sie wissen schon, dass der Karl früher hier inhaftiert war in der Nazizeit, oder? Und ich so, was? Nein, das wusste ich nicht. Ja? Und der hatte nie drüber gesprochen, weil Karl Metzner so unglaublich bescheiden ist oder war. Er ist ja letztes Jahr gestorben. Und wir haben dann angefangen zu recherchieren und mit ihm Interviews zu führen und haben diese Geschichte dieser Jugendwiderstandsgruppe erstmal überhaupt zusammen mit Studierenden der Uni Erfurt recherchiert und erzählt.
Die Geschichte der Widerstandsgruppe um Jochen Bock blieb lange unerzählt. Das lag daran, dass in der DDR offiziell nur eine bestimmte Art von Antifaschismus als erinnerungswert galt. Erst 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung fand die Widerstandsgruppe um Jochen Bock später Anerkennung. als Studierende der Universität Erfurt die 70 Jahre zurückliegenden Ereignisse recherchierten und aufschrieben. Wie sind Sie bei diesem Projekt vorgegangen?
Also ganz wichtig war natürlich schon diese Recherche. Wir haben erstmal eine Kooperation eingestielt mit der anderen Gedenkstätte, die es hier in Erfurt gibt, den Erinnerungsort Topf und Söhne. Erinnerungsort Topf und Söhne hat ja diesen griffigen Untertitel Die Ofenbauer von Auschwitz. Und die Kollegin Annegret Schüle macht dort sehr gute Arbeit und war gleich begeistert von dieser Idee. Und wir haben das dann zusammen mit der Uni Erfurt und der Friedrich-Ebert-Stiftung haben wir 3 Jahre lang mit Studierenden dran gearbeitet, haben ein Buch über die Widerstandsgruppe Jochen Bock, so haben wir sie dann auch genannt, denn Jochen Bock war derjenige, der als Rädelsführer dann verurteilt wurde, als die Widerstandsgruppe aufflog. Diese Gruppe haben wir als Film erzählt, wir haben über die Gruppe, wir haben eine Website gemacht, wir haben natürlich auch einen Wikipedia-Artikel geschrieben, wir haben das Thema, wie man sagt, erstmal auf die Agenda gesetzt und dann als i-Tüpfelchen die Graphic Novel und das war mein Herzenswunsch, weil ich halt ein großer Comic-Fan bin und ich habe dann auch selber die Szenario geschrieben, konnte Hamid Eschra, ein Berliner Comic-Künstler, gewinnen und wir haben dann innerhalb von 2 Jahren diesen Comic gemacht.
Was war das Besondere an der Arbeit mit Karl Metzner?
Also da muss man natürlich schon noch dazu sagen, dass nicht ganz unwichtig war, dass Karl Metzner damit einverstanden war. Denn Karl war ja der letzte Überlebende dieser Gruppe und unser wichtigster Gesprächspartner. Und wir haben ihm das erzählt und da hat er sich erstmal Bedenkzeit erbeten. Und dann hat er uns zum Kaffee eingeladen und dann hat er ganz feierlich gesagt, also wir machen das. Und da waren wir sehr glücklich, denn wenn er sich nicht so aufgeschlossen gezeigt hätte, dann hätten wir diese Graphic Novel nicht machen können. Man muss sich ja überlegen, er war ja schon 80 Jahre alt und Comic war jetzt nicht sein bevorzugtes Medium. Da musste sich erstmal informieren, was ist das eigentlich und so. Und dann hat seine Pfarrerin zu ihm gesagt, Karl, so erzählen das heutzutage die jungen Leute. Und da waren wir natürlich sehr geschmeichelt und haben gesagt, schön, dann, Karl, dann gehen wir es an.
Geschichte, die sich im Format des illustrierten Romans, besser bekannt als Comicheft, kleidet. Ein ungewöhnliches Format, um Geschichte lebendig zu halten.
Dem Medium Comic ist die Subjektivität eingeschrieben von Anfang an. Dadurch, dass ein Zeichner oder eine Zeichnerin einen individuellen Stil hat, dadurch, dass man als Texter, ähnlich wie in einem Roman, natürlich Szenen kreiert, um es anschaulich zu machen. Der Stil von Hamid Eschrat ist jetzt ganz anders als der Stil von, nehmen wir mal, Art Spiegelman, dem berühmtesten Comic-Künstler zum Thema Nationalsozialismus. Da sieht man eine völlig andere Erzählweise. Das eine ist schwarz-weiß und da sind Fabelwesen, die da die Protagonisten sind. Hamid hat die Nazi-Zeit in Farbe dargestellt. Und so machen wir uns gewissermaßen ehrlich. Und so musst du nicht jedes Mal dir die Frage gefallen lassen, ist das denn jetzt authentisch? Weil du von vornherein die Fiktionalisierung offenlegst. Von vornherein sagst du, es ist eben was sehr Individuelles. Was nicht heißt, dass wir nicht akribisch recherchiert hätten.
Wie haben Sie Hamid Eschrat kennengelernt? Und was war bedeutend für die gute Zusammenarbeit?
Hamid Eschrat und ich haben uns auf dem Comic-Salon in Erlangen kennengelernt. Das ist die größte Buchmesse für Graphic Novels und Comics im deutschsprachigen Raum. Und wir waren beide interessiert, eine Geschichte über Mut und Widerstand zu machen. Er selber hat einen familiären Hintergrund, wo es Erfahrungen auch in der Diktatur gibt. Sein Vater war im Iran mit der Diktatur konfrontiert. Die Familie ist geflohen nach Deutschland, als er ein kleiner Junge war. Und er ist heute in Berlin zu Hause und von Anfang an gefallen, dass er gesagt hat, ich habe jetzt nicht so einen Stil, den ich hier durchziehe, sondern ich überlege mir den Zeichenstil für die Geschichte ganz speziell.
Er hat jede Figur einzeln entwickelt. Das sind ja 5 Freunde, die da Widerstand leisten. Das ist eine Geschichte von Kumpels, die in derselben Schulklasse sind, die auch dumme Streiche machen, die den Lehrer verarschen und die zusammenhalten. Man hätte da sich verschiedene Arten vorstellen können, wie man das erzählt. Er hat aber einen ganz guten Zugriff gefunden, weil Karl ja auch in anderen Zeiten gezeigt wird. Es handelt ja nicht nur vom Widerstand im Nationalsozialismus, es handelt ja auch von der Zeit in der DDR. Und man muss ihn natürlich in allen Zeiten, in allen Zeitebenen auch wiedererkennen. Daher auch diese Nase, diese stilisierte, die wir hatten also ein bisschen Diskussion mit dem Verleger, der hat gemeint, sieht aus wie eine Mohrrübe, das kann der nicht machen und so. Also wir hatten da wirklich auch Debatten drüber, aber im Nachhinein war das sehr gut, dass er das so vereinfacht hat und damit wirklich der Wiedererkennungswert da ist. Und er kreierte ja die Gesichter erst als Zeichner. Er hat das eben zeichnerisch, finde ich, toll gelöst. Hatte auch dann starke Argumente für die beiden Farbgebungen, dass er die beiden politischen Systeme in verschiedene Farben taucht, weil er gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht deswegen so, die DDR hat deswegen nur so wenige Schattierungen, weil da war jetzt nicht alles unbedingt grau in grau, das ist ja so ein Klischee, sondern er wollte diese Situation, um die es in der DDR, in dieser Gegenwartsebene geht, was ja eine Verhörsituation ist, eine Vernehmung, die wollte er möglichst mit wenig Schattierungen zeigen, weil das ein Kammerspiel ist, das sind 2 Personen, das ist der der Karl und der Stasi-Mann, der ihn da verhört. Da geht es ja auch kaum raus aus dem Raum. Und die andere Situation, das ist eine Alltagssituation, und die NS-Zeit hat Hamid immer gesagt, natürlich macht er die farbig und nicht nur so sepia-farbig, sondern das ist schon eine, also jetzt nicht knallbunt, aber immerhin farbig, denn das war dieselbe Sonne, die geschienen hat damals, und vor allen Dingen hat aus seiner Sicht die NS-Propaganda auf die Leute eine ganz starke Wirkung, viel stärker als das zum Beispiel die Propaganda, die staatliche Propaganda im Realsozialismus war. Also er hatte starke Argumente, weil das oft gefragt wird auf Lesungen, wir sind ja ziemlich viel auf Tour. Er hat sich einen Kopf gemacht, er hat sich Gedanken gemacht, das hat mir gut gefallen.
Dann kommen wir gleich mal auf die Tour zu sprechen, denn nächste Woche Donnerstag werden Sie zusammen in Dresden in der Gedenkstätte Münchner Platz eine Lesung halten. Und da würde ich gerne wissen, was uns denn an diesem Tag erwartet hier in Dresden.
Naja, da erwartet Dresden natürlich eine spannende Geschichte in Form eines Comics, der Jugendwiderstand erzählt aus dem Nationalsozialismus, der aber auch einen ganz großen Bogen schlägt in die DDR-Zeit bis hin zur Friedlichen Revolution 89. wo die Hauptperson Karl, um die es da geht, auch eine Rolle gespielt hat. Und es ist auch eine Story übers Fahrradfahren, könnte man sagen. Denn Karl war ein ganz großer Radsportfan. Sein Idol war Erich Metzel, der Weltmeister im Steherrennen damals in den 30er Jahren, vielfacher Deutscher und auch mehrfacher Weltmeister, ursprünglich aus Dortmund, hat aber seine großen Triumphe alle in Erfurt, im Andreasried, auf der Rennbahn errungen. Mehrmals gestürzt, Schädel gebrochen, immer wieder aufgestanden, weitergefahren. Und Karl fand ihn cool. Karl war ein totaler Fan, hat ihn angefeuert. Und Karl hatte auch so einen Nachnamen, der so ähnlich klang, ne, Metzner. Und so war sein Spitzname von Anfang an Metze. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum wir diese Metapher, dieses Radfahren so stark betonen in dem Comic. Immer weniger Leute kennen diese Metapher, Radfahrer sein. Machen wir so kleine Umfragen aus Spaß bei den Lesungen. Wir haben ja Lesungen, also gestern hatten wir einen im kleinen Kreis, so mit 10 Leuten. Wir hatten auch schon welche vor 150 Leuten. Also bin gespannt, wie viele in Dresden kommen. Aber egal, wie viele Leute kommen, es sind immer ganz wenige, die Radfahrer-Metapher kennen. Mal schauen, wie es in Dresden wird. Radfahrer sein heißt nicht nur radeln, aber das können wir ja dann alles klären.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es für Sie eine Passage in dem Comic, der Ihnen besonders gut gefällt? Oder haben Sie eine Lieblingspassage, eine Lieblingsseite?
Ist tatsächlich die mit dem Radrennen. Also es gibt ja diese Stelle, wo die Zeitebenen wechseln und wo aus den Tonbandspulen durch Randzoomen dann langsam die Räder eines Rennrads werden und dann sind wir plötzlich auf der Rennbahn und dann feuern die Leute an und brüllen alle Metze, Metze, tritt rennen die Pedale. Und dann kommt auch dieser tolle Song. Wir arbeiten ja auch viel mit Sound bei so Comic-Lesungen und da ist dann ein ganz starker, authentischer Song aus dieser Zeit zu hören und man sieht die Bilder von Hamid, wie der ums Oval prescht mit seinem Rennrad, der Weltmeister, und wie Karl ihn anfeuert. Das mag ich total.
Vielen Dank für das Interview.
Hey, wenn ich das noch ergänzen darf, letzte Woche, ich war jetzt in Kambodscha für 5 Wochen, habe da im Tourslang Genocide-Museum gearbeitet, erreicht mich in Kambodscha eine Mail aus München, glaube ich, von einem Nachfahren von Erich Metze, dem Radweltmeister, und er fragt, ob es denn wirklich so gewesen sei, dass es in Erfurt Jugendliche gab, die so große Fans von seinem Onkel oder seinem Großonkel, was glaube ich, waren. Und da habe ich gesagt, ja klar, das hat uns Karl Metzner im Interview erzählt, das ist nicht erfunden, das haben wir in dem Comic einfach aus dem Interview übernommen.
Der historische Comic ist im Avant Verlag erschienen, umfasst mehr als 150 Seiten und kostet 20 Euro. Am 14. März findet in der Gedenkstätte Münchner Platz in Dresden eine Lesung statt. Der Eintritt ist frei.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.